Für heute waren zwei Texte als Lektüretexte angegeben. Dieser kurze Text von Franz Wimmer über Vergleiche, also interkulturelle versus komparative Philosophie, ein Methodenstreit mit Fragezeichen, und ein Textausschnitt aus dem Buch Einführung in die interkulturelle Philosophie von Gregor Paul. Ich habe letzte Woche nämlich mit der Frage aufgehört, wie sich interkulturelle Philosophie zu der komparativen Philosophie, zu der vergleichenden, also kulturvergleichenden Philosophie verhält. Ich habe auch dieses Zitat das von Mall, was die Sache vielleicht aus seiner Sicht auf den Punkt bringt, erwähnt, gemacht. Er sagt, ohne die interkulturelle Philosophie oder Interkulturalität ist vergleichende oder kulturvergleichende Philosophie lahm oder blind, und umgekehrt ist es lahm. Also so irgendwie, ja, also die brauchen einander, so in etwa. Also die haben ein komplementäres Verhältnis. Das ist, was er vorschlägt. Ich möchte diese Woche die Frage etwas näher betrachten und dabei eben diese beiden Texte, die ich erwähnt habe, mit Ihnen besprechen. Da können wir dann auch Fragen, die bezüglich der Texte entstanden sind, bei der Lektüre auch besprechen. Dabei werde ich insgesamt auch Fragen zu Tradition, zu Philosophietradition, zu Philosophiegeschichte, zu Methoden der Philosophie und zum Umgang in der Philosophie mit verschiedenen philosophischen Diskursen eingehen. Also ich würde sehr gerne kurz einmal die beiden Texte vorstellen, ihre wichtigsten Argumente darlegen, und dann würde ich sehr gerne über diese Themen mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch kommen heute. Wir nützen vielleicht die Gelegenheit, dass wir so familiär sind, eher unter uns, also wenige sind sozusagen, da können wir besser miteinander diskutieren. Und ja, das wäre heute der Plan. Nächste Woche werde ich dann ein wenig über die benachbarten Bereiche reden. Sprich, man könnte hier die neuen sozialen Bewegungen dazu zählen, aber durchaus auch die postkolonialen Theorieansätze. Und deswegen gibt es einen Text als zur Lektüre für nächste Woche von Encarnación Guterres Rodríguez, Fallstricke des Feminismus, wo es darum geht, den Feminismus mit interkulturellen Ansätzen zu verstehen, zu vergleichen, auch die Queer-Ansätze, und durchaus auch, also zumindest ist ihre Arbeit beeinflusst von postkolonialen Theorien. Insofern ist es so ein, wie soll ich sagen, der Text ist ein bisschen so ein Knotenpunkt von verschiedenen Zugängen, und darum finde ich den Text interessant. Wir können dann nächste Woche auch ein bisschen darüber reden. Nach den Weihnachtsferien werden wir uns mit dem Begriff der Kultur befassen, der natürlich so etwas wie die graue Eminenz ist bei dieser ganzen Sache. Also solange wir diese Kulturfrage nicht geklärt haben, werden wir wahrscheinlich auch nicht sehr gut über Interkulturalität reden können. Daher wird es gut sein, über den Kulturbegriff zu reden, und schließlich werde ich dann diese kritische Perspektive, von der ich rede, ein bisschen versuchen, das heißt meine Sicht der Interkulturalität in der letzten Vorlesung ein wenig halt in Anschlag zu bringen. Ich werde versuchen, diese Perspektive darzulegen anhand von Beispielen etc. So ist das Gesamtprogramm. Also bis jetzt waren wir gut in der Zeit, und ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, ich will eben diese Frage, wie verhält sich die interkulturelle Philosophie gegenüber der komparativen Philosophie, der vergleichenden Philosophie, anhand dieser beiden Texte behandeln, die auch eine Debatte enthalten, würde ich sagen. Das haben Sie sicher bemerkt bei der Lektüre zwischen Franz Wimmer und Paul Gregor. Gregor Paul meine ich. Das heißt, Gregor Paul würdigt einiges, was Franz Wimmer sagt in seinem Text, kritisiert aber den Polylog-Ansatz, beziehungsweise nicht unbedingt den, ja, vielleicht stillschweigend doch ein bisschen, aber vor allem die Minimalregel von Franz Wimmer. Und Franz Wimmer antwortet wiederum in seiner Schrift auf diese Kritik. Ich glaube aber, hinter dieser, sagen wir, man könnte es halt so auch interpretieren, zwei bekannte Philosophen, vor allem in diesem Bereich sehr bekannte Philosophen, die jeweils in ihrem Bereich Wichtiges geleistet haben, prallen aufeinander, sowas passiert. Ganz so ist es nicht, das heißt, es geht hier nicht um, glaube ich, persönliche Befindlichkeiten oder wie auch immer, sondern ich glaube, es ist eine sehr wichtige Sachfrage, die hier aufgeworfen wird, meiner Meinung nach von Franz Wimmer eine Spur weitergeführt wird, auch so benannt wird, aber vielleicht aufgrund, ja, also weil es nicht unbedingt jetzt als, also beide Texte sind nicht gedacht als eine Kritik des jeweils anderen Textes, darum eben aus Platzmangel oder auch aus Intention wahrscheinlich, aufgrund der Intention, nicht ausdiskutiert werden. Und ich werde versuchen, dann eben uns mit diesen Fragen zu konfrontieren. Gregor Paul, weil über Franz Wimmer habe ich einiges gesagt, über Gregor Paul ist vielleicht zu sagen, dass er 1947er Jahrgang ist. Noch ist er, also nicht in Pension, nicht emeritiert, er unterrichtet noch als Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe. Auf seiner Homepage steht neben, also was er so für Arbeitsgebiete hätte, steht neben Philosophie der Logik, der Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, der Ästhetik und Philosophie der Menschenrechte auch Folgendes, das zitiere ich, weil mir das interessant zu sein scheint auch, komparative Philosophie, in Klammern unter besonderer Berücksichtigung der traditionellen Philosophie im chinesischen und japanischen Kulturraum. Also eine relativ klare, regionale sozusagen Angabe aus seiner Sicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass er sehr viele Schriften zu diesen Philosophietraditionen verfasst hat, vor allem über die chinesische, durchaus auch sehr viel über die japanische. Und Sie werden, naja gut, Sie haben nicht das ganze Buch, nur einen Teil davon bekommen, aber sehr oft verwendet er tatsächlich auch die chinesischen Schriftzeichen. Er verwendet sehr oft chinesische oder japanische Autorinnen und Autoren als Beispiel, er führt sie an und so weiter. Also seine vergleichende Methode wendet er vor allem auf diesen Gebieten an, sozusagen. Also das sind Traditionen, könnte man sagen. Ich möchte ein wenig seine Thesen wiedergeben. Sie haben den Text zwar gelesen, aber ich versuche es vielleicht ein bisschen zu systematisieren, um das dann besser mit Wimmers Ansätzen oder, ich sage mal, Erwiderungen auch zu konfrontieren. Erstens einmal ist es so, dass er in dieser Einführung eben klarstellt, dass für ihn komparative Philosophie und interkulturelle Philosophie eigentlich mehr oder weniger Synonyme darstellen. Das heißt, er drückt das so aus, er sagt, statt des Ausdrucks interkulturelle Philosophie wird auch die Bezeichnung komparative Philosophie verwendet. Oft ist dasselbe gemeint. Vom Wortsinn her ergeben sich jedoch zumindest unterschiedliche Akzentuierungen. Also das zählt er dann auch auf, was damit gemeint ist. Er sagt, interkulturelle Philosophie hätte bestimmte Vorteile, kulturvergleichende Philosophie oder vergleichende komparative Philosophie hätte auch bestimmte Vorteile, aber in der Sache sind die beiden eigentlich, ja, mehr oder weniger gleich. Das ist auch interessant, darum habe ich das auch erwähnt. Auf der Homepage steht, sein Spezialarbeitsgebiet ist sozusagen vergleichende Philosophie oder komparative Philosophie. Das Buch heißt aber Einführung in die interkulturelle Philosophie. Und es ist so, dass Gregor Paul auch immer wieder auf interkulturelle Philosophie-Tagungen ein sehr beliebter Redner ist, wird immer wieder eingeladen. Wir haben noch vor Jahren einmal in Wien eine Tagung über Menschenrechte gemacht, Franz Wimmer, einige andere und ich, von der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie aus. Und da war Gregor Paul auch eingeladen und hat einige dieser Thesen, die hier zu lesen sind, auch vorgetragen dort. Es ging vor allem um den Krieg und diese Fragen, also Menschenrechtsfragen waren dort aus philosophischer Sicht. Und ja, das war auch eine ähnliche Debatte wie hier, nicht vielleicht so sehr disziplinspezifisch oder terminologisch, aber inhaltlich hat mich damals einiges dort sehr, wie soll ich sagen, irritiert einerseits, andererseits war es neu für mich und also aus seiner Sicht die Dinge. Und ich habe sie wiedergefunden in dieser Debatte, darum wollte ich, dass wir das gemeinsam lesen und ein bisschen diskutieren. Weil es geht hier, glaube ich, um Fragen, die nicht nur die interkulturelle Philosophie betreffen, sondern insgesamt vielleicht die Philosophie. Und es geht wahrscheinlich um ergebnistheoretische Fragen, die ja eine ziemliche Reichweite haben. Für Paul ist eigentlich die komparative Philosophie eine Methode. Also es ist eine Unterdisziplin der Philosophie insgesamt, aber sozusagen komparative Philosophie oder sozusagen dieses Vergleichen, kulturvergleichend philosophieren, ist auch eine Methode. Ich werde hin und wieder eben so etwas längere Zitate vorbringen, weil ich glaube, damit wird es klarer, weil in diesem Text hat er, in diesem Buch hat er eine recht verständliche Sprache. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist bei der Lektüre, aber ich denke schon, also relativ einfach und klar. Das ist auch eine seiner Thesen, so müsse interkulturelle Philosophie sein. Also ja, keine sprachliche Mystifizierung. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich habe da natürlich an Adornos Kritik an einer ganzen Generation deutscher Philosophen gedacht, nämlich Jargon der Eigentlichkeit, wo vor allem eben Heidegger sehr stark kritisiert wird, wegen seiner Sprache, Neudeutsch, wie es heißt auch. Und also das ist die Sprache, also Adorno geht so weit, zu sagen, Heidegger war und ist immer ein Faschist. Also Heidegger kann man nicht irgendwie so als ein bisschen nationalsozialistisch und ein bisschen später nicht und so weiter, sondern ist es ins All und kann man auch nicht Person vom Werk trennen. Seine Person und sein Werk sind faschistisch sozusagen. Ich bin kein sehr großer Heidegger-Kenner, aber so ganz unsympathisch ist mir diese Haltung von Adorno wirklich nicht, muss ich sagen. Wobei es jetzt mir völlig wurscht ist, weil ich eh nicht mit Heidegger arbeite. Also Heidegger ist mir ungefähr so wichtig wie ich weiß jetzt. Gut, komparative Philosophie unterscheidet sich von anderen Formen vergleichenden Erkennens vor allem in zwei Punkten. Einmal in ihren Gegenständen, das heißt, die Gegenstände der vergleichenden Philosophie sind Philosophien und philosophischen Konzepten und zweitens in der großen Distanz, die diese Gegenstände voneinander haben. Wie angesprochen, sind es Philosopheme und Philosophien, die kulturell relativ weit entfernten Bereichen angehören. Also kulturelle Distanz ist hier wesentlich. So bezeichnet man Vergleiche zwischen den Systemen Kants und Hegels und selbst zwischen Theorien Kants und Nietzsches weder als komparative noch als interkulturelle Philosophie. Nur wenn die in Frage stehenden Lehren, Strömungen, Systeme, Texte oder Konzepte kulturell und insbesondere zeitlich, räumlich und oder sprachlich einer unterschiedlichen Herkunft sind, spricht man von Komparatistik. Also je größer die Distanz zwischen Kulturen, Sprachen, auch zeitlich, sozusagen zwischen Philosophie oder Philosophemen, dann kann man tatsächlich von einer Komparatistik reden und wenn es eher kulturell gesehen ist, dann handelt es sich um Kulturvergleiche in der Philosophie.
Auf welche Seite?
Das ist Seite 24. Ist der Ausdruck wirklich so schlecht? Nein. Sie haben es nur klein ausgedruckt, oder? Oi weh, das schaut, wie haben Sie das lesen können? Okay. Aber Sie haben Sie ein Problem gehabt mit dem Ausdruck? Nein, oder? Also gut, vielleicht haben Sie es zu klein ausgedruckt. Auf jeden Fall handelt es sich hier um eine ja, Unterdisziplin der Philosophie, das sagen auch viele andere, die kulturvergleichende Philosophie betreiben. Diese Disziplin ist vor etwa 100 Jahren entstanden. Es gibt natürlich Beispiele schon aus früheren Zeiten, aber als eine Disziplin, als auch eine teilweise anerkannte Disziplin, nicht unbedingt jetzt in der Philosophie als Unterdisziplin anerkannt, sondern wie Franz Wimmer auch zu Recht schreibt, geht es eigentlich darum, dass kulturvergleichende Philosophie eher als Teil von philologischen Studien eigentlich verstanden wird im akademischen Zusammenhang, also im curricularen Zusammenhang. Wie auch immer, es gibt ja noch da und dort ein paar Philosophieinstitute, die auch vergleichende Philosophie anbieten. In diesem Zusammenhang geht es also darum, zunächst einmal über Philosophien zu sprechen, sie vergleichen sozusagen miteinander. Und andererseits aber geht es vor allem darum, dass diese Philosophien möglichst unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen entspringen. Je unterschiedlicher, desto besser, desto vergleichender sozusagen. Und je, man könnte sagen, auch zeitlich entfernter, desto besser. Jetzt gibt es zum Beispiel Einwände von einer lateinamerikanischen Philosophie zu reden, also dagegen, dass man davon redet. Und zwar aus dem Grund, dass man sagt, naja, es mag sein, dass in Lateinamerika in den letzten 50, 100 Jahren, wie auch immer, durchaus bekannte Philosophen, Philosophinnen gute Arbeiten verfasst haben, aber es ist nichts Genuines dabei, kulturell ist es nichts Eigenartiges, Eigenständiges, sondern das ist eigentlich eine Fortführung der spanischsprachigen Philosophie, so in dem Stil, weil die Sprache ist die gleiche, Termine sind die gleichen und so weiter. Es gibt durchaus aber Gegenargumente auch, die betonen, also so etwas wie eine Philosophie der Befreiung gab es eigentlich nur dort. Ich meine, katholisch sind wir auch alle miteinander in Europa oder in Zentraleuropa, aber so etwas wie eine Philosophie der Befreiung haben wir doch nicht zusammengebracht hier. Insofern kann man erzählen, was man will. Es ist doch eine eigenständige Philosophie. Sie sehen, wie die Argumente sozusagen mit dieser Kulturnähe und Kulturdistanz begründet werden. Und das ist also als Kriterium sozusagen heranziehen. Das ist hier auch der Fall. Er spricht dann von 16 Regeln, man könnte sagen von 16 methodischen Grundregeln, so nennt er sie, oder methodologischen Grundregeln, und von drei, man könnte sagen, ethischen Regeln der Hermeneutik. Und das ist für ihn die Methodologie der vergleichenden Philosophie. Es sind Prinzipien, es sind Grundsätze, die man ja als Voraussetzungen vielleicht für eine gute, zu gelingende oder gelungene interkulturelle oder kulturvergleichende Hermeneutik halten kann oder eben Philosophie halten kann. Ich werde sie aufzählen, wir können sie gerne diskutieren auch. Ich wüsste nicht, ob es da irgendwelche Regeln gibt, die uns sehr als sehr eigenartig erscheinen oder nicht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so erschienen ist, aber ich zähle sie einmal auf und wir werden sehen, wie Sie das betrachten. Zunächst einmal die drei Regeln der Hermeneutik, wie er sie nennt, das ist auf Seite 34. Er sagt, kritisiert man Philosophie in einer anderen Kultur, so sollte man ähnliche Philosophien der eigenen Kultur ebenfalls kritisieren. Also man soll nicht nur sagen, die dort, XY, haben einen irrationalen Ansatz in Japan und dabei vergessen, auf die ganzen Nietzsche-Anhänger und Anhängerinnen zu verweisen, wie das der Habermas getan hat seinerzeit, nicht? Also im philosophischen Diskurs der Moderne, wie irrational die ganze Sache von Nietzsche bis heute passiert ist. Das muss man dann gleichzeitig auch tun, so. In etwa könnte man das jetzt ein bisschen boshaft mit einem Beispiel belegen. B. Zweitens sollte man Vertreter der anderen Kultur referieren oder zitieren, die fragliche Philosophie genauso kritisieren wie man selbst. Also es gibt durchaus dort in dieser Kultur auch kritische Töne gegenüber diesem Ansatz, den wir kritisieren. Und schließlich C. Drittens, kann der Verwurf des Ethno- und Kulturzentrismus höchst problematisch sein, ja einen performativen Widerspruch einschließen. Behauptet etwa ein Europäer, ein Asiate könne die europäische Kultur gar nicht treffend beurteilen, weil er als Asiate zwangsläufig aus asiatischer Perspektive und damit voreingenommen und parteiisch urteile. So sagt der Europäer damit im Allgemeinen auch, dass sein eigenes Urteil von vornherein verfehlt sei, weil es doch aus europäischer Sicht über Asiatisches abgegeben. Sie verstehen, was er meint. Dieses Argument, ich habe letzte Woche von diesen drei hermeneutischen Modellen gesprochen, die Ramadan Mal formuliert hat. Das Modell der Identität, das Modell der Differenz und dann seine eigene analogische Hermeneutik. Das, was hier kritisch betrachtet wird, ist, könnte man sagen, das Modell der Differenz. Also die Behauptung der Inkommensurabilität von Kulturen, die Behauptung, dass jede Kultur nur in sich selbst sozusagen verständlich sei oder nur von den Mitgliedern, Angehörigen dieser Kultur verstanden werden könne und ein fremder Blick nicht möglich sei, weil Verstehen nicht möglich sei. Das ist, diese These wird hier kritisiert. Nur, das ist natürlich eine der Formen, wie soll man sagen, der Eurozentrismuskritik gewesen. Aber nicht die wichtigste. Also die wichtigste Eurozentrismuskritik, er sagt Eurozentrismus und Logozentrismus, oder solche Dinge, wenn man kritisiert diese Dinge, dann soll man aufpassen, das ist gefährlich, sagt er. Aber die eigentliche Kritik am Logozentrismus, zum Beispiel von Derrida, das ist eine sehr spezifische, darauf möchte ich auch jetzt nicht eingehen, aber vor allem in den entwicklungspolitischen Diskursen beispielsweise, durchaus in der postkolonialen Theorie und natürlich auch in der interkulturellen Philosophie, also die darin geäußerte Kritik am Eurozentrismus, ist nicht so sehr, dass man gesagt hat, A kann B nicht verstehen, weil A und B zwei unterschiedliche Kulturen sind, sondern eher diese Einseitigkeit, dass A versucht alles zu verstehen und sich selbst diese Möglichkeit einräumt, B aber nicht. Das ist das Problem und das ist auch in der Geschichte, wenn man so will, der Philosophie, auch der europäischen Philosophie, durchaus anzutreffen. Von der anderen Seite, sagen wir von der nicht-europäischen Seite, mag es auch solche Behauptungen gegeben haben, aber in Europa oder die europäische Philosophie, die okzidentale Philosophie, ist von sich selbst so weit eingenommen, dass sie sozusagen nicht einmal diese Einwände kennt. Nicht? Also die dagegen geäußert wurden, dass Europäer überhaupt etwas verstehen können. Also, sondern es wurde und wird immer gesagt, Philosophie ist unsere Erfindung, Philosophie ist in Europa zu Hause, Philosophie war in Europa als ein universelles Konzept entwickelt worden und ist universalisiert worden. Und dennoch ist es so, dass wir, wenn wir uns mit dieser philosophischen Methode oder mit dieser philosophischen Brille uns sozusagen andere Denktraditionen anschauen, können wir sogar unterscheiden, was Philosophie ist dort und was nicht. Und wir können auch unterscheiden, ob diese Leute imstande sind, das zu verstehen oder nicht. Diese Einseitigkeit in der Perspektive war ja als ein Ethnozentrismus kritisiert worden. Außerdem muss man sagen, Ethnozentrismus im Allgemeinen und Eurozentrismus als eine, wenn man so will, kontingente, aber durchaus historische Tatsache ist schon sozusagen zu unterscheiden. Nicht? Also sind schon zu unterscheiden voneinander. Ethnozentrismus ist der Begriff einer, wenn man so will, allgemeinen Haltung, einer allgemeinen Ideologie. Eurozentrismus ist eine Form des Ethnozentrismus, die aber nicht eine Möglichkeit angibt oder nicht eine Art, wie soll man sagen, eine Potentialität sozusagen, eine Potenz anspricht, sondern durchaus ein historisches Faktum. Und von diesem Faktum aus haben wir ja begonnen, über Ethnozentrismus nachzudenken. Also das darf auch nicht in Vergessenheit geraten. Darum finde ich diese Argumentation von Paul in der Sache verständlich, weil sich das gegen dieses Differenzmodell richtet. Aber wie er das ausdrückt, wie er mit Beispielen sozusagen das Thema umdreht ein wenig, finde ich, gelinde gesagt, befremdlich. Also ich komme da nicht ganz mit, warum er gerade diese Beispiele gibt. Wie auch immer, diese drei Beispiele sind es geht darum, kann ich, also es geht nicht nur ums Verstehen, es geht vor allem auch ums Kritisieren. Darf ich fremde Kulturen oder Philosophien in fremden Kulturen kritisch betrachten oder nicht? Das ist die Frage. Und er schlägt einige Regeln vor, das sind eben diese drei Regeln. Leider kommen wir in diesem Semester nicht dazu, einen diesbezüglich auch nicht uninteressanten Text zu besprechen, nämlich den Text von Elmar Hohlenstein, eines Schweizer Philosophen, der jetzt emeritiert ist und in Japan lebt, der viel auch über vergleichende Philosophie etc. geschrieben und gedacht hat, aber nicht unbedingt ein vergleichender Philosoph war aus meiner Sicht. Also ein Philosoph, der einen Text einmal geschrieben hat, 12 Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Konflikte, heißt es, glaube ich. Also hermeneutische Regeln auch, 12 an der Zahl, ich habe das schon erwähnt, er hat es nicht Faustregeln genannt, weil es so martialisch klingt vielleicht oder so gewalttätig klingt, sondern Daumenregeln, also ein bisschen auch über den Daumen gepeilt, so gedacht. 12 Regeln stellt er dort auf und sagt, wenn man die einhält, dann kann man tatsächlich über fremde oder sozusagen anders kulturelle Philosophien reden, nicht nur über Philosophien. Das heißt, Sie sehen, es gibt diese Versuche, nicht nur eine Hermeneutik zu postulieren, die notwendig wäre, um interkulturelle Philosophie zu betreiben, sondern auch Regeln aufzustellen, wie diese Hermeneutik vorzugehen habe. Und hier unterscheidet sich auch Paul darin sozusagen, nicht von vielen anderen. Gut, aber er zählt jetzt 16 methodologische Grundregeln auf. Ich möchte die aufzählen, wenn es Ihnen nicht fad ist dabei. Aber ich glaube, Sie haben es gelesen und darum schon verinnerlicht. Wir können dann aber danach darüber reden, nachdem ich das vorgelesen habe. Erstens, zu den methodologischen Grundregeln der interkulturellen Philosophie und philosophischen Komparatistik sollten also die Prinzipien gehören. 1. Gemeinsamkeiten festzustellen und explizit zu machen. Also Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Kulturen. 2. Unterschiede zu identifizieren, zu beschreiben und zu erklären. Also Sie sehen, das ist ungefähr das, was Mann auch gesagt hat. Interkulturalität, dieses Inter, dieses Zwischen, kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede bedeuten. Und es ist jedes Mal genau herauszufinden, was ist gemeinsam und was ist ein Unterschied. Und es ist jedes Mal auch anzuführen, warum. Ähnlich sagt er auch. 3. Vorurteile auszuräumen. Natürlich, weil wir für Vorurteile. 4. Mystifizierungen, Exotismus und Exotik zu vermeiden und dabei, 5. von der Existenz allgemeingültiger, formal logischer Gesetze auszugehen. Im Text heißt es auch, man muss davon ausgehen, dass es allgemeingültige, formal logische Gesetze gibt, die überall gelten. Und er versucht das auch in seinen Schriften immer wieder anhand von eben diesen zwei Beispielen, vor allem eben chinesische Philosophie oder bestimmte Philosophieströmungen und japanische Philosophie, eben anhand dieser Beispiele versucht er dann zu rekonstruieren, dass wir es doch durchaus mit formallogischen Regeln zu tun haben, die genauso unseren Regeln auch entsprechen. Nur in unterschiedlicher Weise vielleicht. Die Grundthese ist, und diese Grundthese werden Sie fast bei jedem komparativen Philosophen oder Philosophin antreffen, dass nämlich es so etwas wie eine Gemeinsamkeit gibt. Ob das jetzt eine Überlappung ist im Sinne von Mal oder ob es irgendwelche, man könnte fast sagen, Universalien sind, ob das anthropologische Konstanten sind, das bleibt jetzt einmal dahingestellt. Die Idee ist, dass einzelne Theorieschulen in einzelnen Kulturen könnten Unterschiedliches sagen im Vergleich zu bestimmten europäischen Schulen. Aber allgemeine Grundregeln gibt es, also Grundgesetze, wenn man so will, die formallogisch sowohl da als auch dort gelten. Die gibt es und passt da. So ist die, wie soll man sagen, die Axiomatik sozusagen dieser komparativen Philosophie. Sechstens, nur Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. Das heißt, Kategorienfehler auszuschließen. Also man soll nicht zum Beispiel eine Religion mit einer philosophischen Lehre vergleichen oder so. Also es gibt dieses Beispiel mit Reis und Reisanbau und Zahnstochern hier. Also wenn Sie das gelesen haben, werden Sie das sehen. Siebtens, Übergeneralisierungen zu vermeiden. Und achtens, begrenzte Erscheinungsformen einer philosophischen Kultur nicht als das Ganze dieser Kultur zu betrachten oder auszugeben. Zum Beispiel Zen nicht mit östlicher Philosophie zu identifizieren. Also solche Begriffe wie östliche Philosophie, japanische Philosophie etc. findet er eigentlich problematisch und sagt, eigentlich sollte man lieber von, was weiß ich, Philosophie, die in Japan formuliert wurde, sagen. Wenn man es aber erklärt, wie man es meint, dann kann man durchaus als Hilfsmittel japanische Philosophie sagen. Neuntens, die universale Gültigkeit des alltäglich pragmatischen Kausalitätsprinzips als zumindest heuristisch-pragmatisches Prinzip anzuerkennen. Das heißt, auch das Kausalitätsprinzip, dass sozusagen Dinge ihre Ursachen haben und diese Ursachen benennbar sind. Und wenn man die Ursachen benannt hat, kann man dann die Folgen auch besser verstehen oder die Fakten oder die Phänomene besser verstehen. Dieses Kausalitätsprinzip gilt überall. Es gibt keine Kultur, in der Kausalität nicht als eine Grundregel gibt, seine These. Zehntens, sich an der Existenz anthropologischer Konstanten zu orientieren und elftens, die Identifizierung, also Auswahl, Namhaftmachung, Charakterisierung bestimmter Sachverhalte, wie Fragen, Probleme, Methoden, Philosophien etc., als Gemeinsamkeiten oder Unterschiede explizit zu begründen, insbesondere aber eine explizite Erläuterung der Relevanz dieser Identifizierung zu formulieren. Also er meint, wenn man will, also wenn man jetzt in der komparativen Philosophie will, dass man zwei Dinge miteinander vergleicht und dann Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aus diesem Vergleich zieht, als Schluss, dann sollte man erstens einmal angeben, warum man gerade X mit Y vergleicht. Welche Relevanz haben diese beispielsweise logischen Schulen in der japanischen Denkweise und der europäischen? Darf man eine bestimmte, sehr, wie soll man sagen, besondere Schule der Logik mit einer, die in Europa natürlich sehr streng unterschieden wird, weil hier die Schulen eine wichtige Rolle spielen, aber dort heißt es dann plötzlich östliches Denken. Also da soll man ganz genau sagen können, warum man was womit vergleicht und warum man eigentlich hier von Differenzen oder von Gemeinsamkeiten spricht. Also ich finde dieses Prinzip eigentlich relativ wichtig. Man soll nicht vergleichen um des Vergleichs willen oder man soll nicht vergleichen, um eine These zu begründen, von vornherein sozusagen mit dieser These an die Sache herangehen, sondern einfach vergleichen, schauen, gibt es Ähnlichkeiten, gibt es Gemeinsamkeiten, warum tut man überhaupt diese Vergleiche sich an. Tja. 12. Den ihr zugrunde liegenden oder sie leitenden Philosophiebegriff sollte die philosophische Komparatistik explizieren. Also es ist wichtig zu sagen immer, was für ein Philosophiebegriff ist es, mit dem wir arbeiten. Nur, hier gibt es ein Problem. Ich möchte es nur jetzt einmal adressieren und vielleicht können wir später darüber reden. Auch kein methodologisches Problem oder auch nicht sozusagen ein methodisches Problem, wie man von Philosophie als Begriff redet, wird man immer wieder natürlich eine kulturelle Perspektive dabei haben. Darauf gibt es viele Antworten, man kann es akzeptieren oder nicht. Das ist ein nicht gelöstes Problem, das gebe ich zu. Das eigentliche Problem aus meiner Sicht ist, man sagt immer, man muss immer den eigenen Philosophiebegriff angeben, aber das, was man angibt, ist dermaßen allgemein und dermaßen weit gefasst, dass eigentlich alles Philosophie sein könnte, einerseits. Andererseits ist Philosophie dermaßen positiv dargestellt, immer mit einem gewissen Humanismus und Menschenliebe und Friede und Eierkuchen in Verbindung gebracht, dass man das Gefühl bekommt, eigentlich sind wir lauter Idioten, wenn wir Philosophie studieren oder Philosophie betreiben. Das heißt, uns ist die Welt wahnsinnig fremd. Wir wissen, dass es so etwas wie die Option des Bösen gibt. Es gibt die Option des Krieges und so weiter. Und wir leben auch drin, aber wir glauben an die Philosophie und Philosophie führt uns zum Frieden, so in etwa. Also mit einer solchen Philosophie habe ich nichts am Hut. Will ich auch gar nicht. Weil dann hätte ich direkt mich in den Schoß einer Kirche oder sowas geworfen, weil dort ist es, wie soll man sagen, authentischer, weil man es auch mit einem Gott in Verbindung bringt oder mit mehreren, je nachdem. Und meistens ist auch eine Heilsgeschichte dabei, die mir die Philosophie leider nicht verheißen kann. Nicht? So. Das heißt, eine Philosophie, die nur und eigentlich ausschließlich dem Frieden dient, ist nicht etwas, womit ich etwas sozusagen zu tun haben will. Nicht, weil ich ein Mensch bin, der den Krieg mag, sondern weil ich verstehen will, warum es Kriege gibt, weil ich auch verstehen will, wie wir heute sagen können, dass es so etwas wie einen Frieden geben kann. Woher kommt diese Idee? Es ist nicht so, ich mache Licht. Weil Licht ist immer gut in diesem Zusammenhang, wenn man aufklärt, nicht daher redet. Licht ins Dunkel sozusagen. Aber bitte nicht spenden. Also nicht. Das heißt, mir ist die Frage viel wichtiger, seit wann gibt es Konzepte des Friedens? Ist der Friede so etwas wie eine, wenn man so will, anthropologische Konstante gewesen? Das glaube ich eher nicht. Auch aber Sätze wie, der Mensch ist ein kriegerisches Wesen, für mich nichts sagen. Also ich will Philosophie nicht mit einer kruden Anthropologie gleichsetzen. Aber diese ganzen Philosophiebegriffe, die man unbedingt angeben müsse im Vorfeld, haben aus meiner Sicht ein bisschen einen, ich möchte es jetzt nicht abwertend sagen, aber sehr religiösen und in der Sache vielleicht sehr christlichen Touch. Und mit dem Philosophiebegriff kann man natürlich nicht überall und immer genauso gut etwas anfangen. Also von vornherein schon macht man zwar in der Sache richtig mit diesem Prinzip, nämlich dass man den Philosophiebegriff definieren möge, aber wenn man dann letztendlich den Philosophiebegriff durch sich selbst definiert, wie zum Beispiel Philosophie ist, Fragen zu stellen, die erkenntnistheoretischer, logischer, ontologischer und moralischer Art sind oder ethischer Art sind, das ist eigentlich die Philosophie begründet durch sich selbst, weil das sind bekanntlich die vier wichtigsten Unterdisziplinen der Philosophie. Was aber Ethik ist, können wir nur verstehen, wenn wir einen Philosophiebegriff haben, wiederum nicht. Also die Katze beißt sich in den Schwanz sozusagen. Umgekehrt, wie gesagt, Philosophie von vornherein normativ zu definieren, als eine, wie soll man sagen, als einen Wohltätigkeitsverein, macht die Sache auch nicht einfacher. Also darum, schön und gut, dieses Prinzip, aber man müsste da tatsächlich dem auch Rechnung tragen, was man da fordert. 13. Ethno- und Eurozentrismus zu vermeiden. Indem sie A. an Philosophien aus einer anderen Kultur prinzipiell nur das kritisiert, was eben, das sind diese drei Grundregeln, die ich vorher vorgelesen habe. Er definiert dann noch zwei weitere in diesem Zusammenhang. Er sagt, man muss die Originalsprache möglichst kennen. Es wäre schön, wenn man es kennen täte. In der Originalschrift auch zitieren würde und so weiter. Wenn man Kultur miteinander vergleicht. Ja, auch nichts dagegen. 14. Ausdrücke wie deutsche Philosophie und Ost und West nur als Abkürzungen für in Deutschland entwickelte und oder formulierte Philosophie, habe ich vorhin erwähnt, oder in Asien und oder in einer asiatischen Sprache formulierte Philosophie verwendet. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Warum problematisch? Weil was ist, wenn ein Inder in England lebt und dort eine Philosophie formuliert? So einfach ist das. Ich meine, was macht man da? Ist das jetzt indische Philosophie oder europäische Philosophie? Was ist aber, wenn dieser Mensch sich auf etwas beruft oder etwas zitiert, was nicht unbedingt in Europa entwickelt wurde, durchaus aber auch die Autoren und Autorinnen zitiert, die in Europa
Und er meinte ja, man soll sich vor Generalisierungen schützen. Das ist doch eigentlich dann genau das Gegenteil von dem, oder?
Und den, ja, eigentlich meine, das schon.
Ich stelle es ein bisschen in einen anderen Kontext. Dann sage ich nicht, dass die westliche Philosophie meint das ganze Abendland, aber das ist doch eigentlich, es ist zumindest sehr missverständlich für den Leser, der nicht das genau weiß.
Ja, vorher. Das stimmt natürlich. Aber ich meine, in dem Grund, im Text spricht er schon mehrmals davon. Er sagt, Kulturen sind nicht sozusagen als Einheiten zu verstehen. Kultur muss man vielleicht im Zusammenhang mit der kulturvergleichenden Philosophie als größere Zusammenhänge verstehen und nicht unbedingt als kleinere, nationale, regionale oder sowas Einheiten oder Traditionen, sondern also so wie er das formuliert, ist Kultur ein heuristischer Begriff. Das heißt, man arbeitet damit, um arbeiten zu können überhaupt im Vergleich. Also es ist nicht so, dass es ein Grundprinzip ist. Ein Grundprinzip ist, dass es kulturelle Differenzen gibt in der Philosophie oder in Philosophietraditionen. Wie wir die jetzt benennen, stellt er zur Disposition als Frage sozusagen, adressiert er an uns alle. Und er schlägt vor, man möge nicht adjektivisch sozusagen von orientalischer, von japanischer, afrikanischer oder so Philosophie reden, sondern man soll erklären, was damit gemeint ist, eine Philosophietradition, die dort entstanden ist. Und meine Frage ist, und das berührt eigentlich den Kulturbegriff natürlich, weil der Kulturbegriff schon sehr lange als ein nationaler, regionaler, auf jeden Fall territorialer Begriff Anwendung gefunden hat. Aber heute, vor allem wenn man eben von Globalisierung spricht, spricht man auch durchaus, also es sind nicht nur die Waren, die hin und her geschickt werden, sondern auch Menschen kommen ein bisschen mehr herum als vor 100 Jahren. Vor allem, wenn diese Menschen aus dem Westen kommen oder aus der Nordsphäre kommen. Dann haben sie halt mehr Möglichkeiten, sich die Welt anzuschauen und so und auch sich irgendwo niederzulassen. Und so entstehen Dinge, eben das, was beispielsweise Homi Bhabha als den dritten Raum bezeichnet hat. Nicht? Also eine Art Kultur, könnte man sagen, die sich nicht auf Kultur A trifft auf Kultur B und sozusagen, so haben wir es, zwei Kulturen in einem, sondern es entsteht etwas Neues, wenn man so will, und dieses Neue ist auch nicht territorial begreifbar. Nicht? Also insofern ist diese Territorialität der Tradition ein wenig problematisch. Es ist schon verständlich, was er meint, man soll nicht generalisieren im Sinne von japanischer Kultur und so weiter, also nicht nationale, ethnische oder wie auch immer kontinentale Merkmale, Eigenschaften, Eigenheiten unterstellen, aber nur mit der Angabe des Territoriums ist es auch nicht gelöst, meiner Meinung nach, diese Frage. Und schließlich 15, Interdisziplinarität. Also er schlägt vor, dass wir nicht nur in der Philosophie versuchen, die Dinge zu klären, sondern interdisziplinär arbeiten. Und 16, Kontextualisierung wichtiger Beispiele. Also es soll nicht aus dem Zusammenhang gerissen argumentiert werden, sondern wir müssen schauen, dass wir unsere Beispiele verständlich machen. Ich glaube, diese Regeln sind soweit verständlich. Die sind nicht sehr schwierig. Die Frage ist, ob diese normativen, diese Regeln tatsächlich auch methodische oder methodologische Prinzipien sind oder Regeln sind. Ich weiß es nicht. Es ist eher eine Haltung, die hier beschrieben wird. In der Philosophie insgesamt von Methoden oder Methodologie zu sprechen, ist ein bisschen schwierig. Ein vergleichender Philosoph etwa, namens Srinivas, ein Indischer, ich kenne nur auch diese Schrift von ihm, ich kenne nichts von ihm, ein Dozent für Philosophie, für östliche und westliche Philosophie an der Universität von Pondicherry, meint, wo habe ich das? Methoden der vergleichenden Philosophie. Hier sagt der Mensch, bei den Methoden der Philosophie handelt es sich um Reflexion und Beurteilung, Auswertung. Also mehr ist nicht. Man reflektiert und wertet aus oder urteilt, beurteilt. Das heißt, man sagt, diese Idee ist gut, diese Idee ist schlecht, diese Idee ist deswegen schlecht, weil. Also es ist eine stete Bezugnahme auf vorhandene Diskurse. Es gibt in der Philosophie durchaus andere Richtungen, Es gibt zum Beispiel die Richtung der Phänomenologie, die sich selbst, also im Sinne von Husserl, als eine strenge Wissenschaft, also zumindest in einer Phase von Husserl, behauptet hat. Hier wurde beispielsweise die Methode der Reduktion empfohlen. Nicht? Also man könnte sagen, das ist wirklich eine ganz spezifische Methode, Epoche. Oder ich habe das erwähnt, eben wie bei Heidegger, Destruktion. Nicht? Also das sind Methoden des Innehaltens, man soll alles ablegen, was man vorher schon gewusst hat und so weiter, und sich das Phänomen selbst anzeigen, nicht? Anschauen und darüber sprechen, versuchen sozusagen zum Wesen auf diese Weise dieses Phänomens zu gelangen. Das ist eine Methode, man kann sagen, eine vielleicht zu, wie soll man sagen, sophisticated, sehr subjektiv und so weiter, aber es ist eine Methode. Man kann durchaus von bestimmten analytisch-philosophischen Methoden reden, man kann von sprachphilosophischen Methoden reden, aber im Großen und Ganzen und vor allem in der sogenannten theoretischen Philosophie gibt es nicht viele andere Methoden als reflektieren und urteilen. Eigentlich. Ne? Darum wird es natürlich diese Frage bleiben, ob das, was hier beschrieben wird, im philosophischen Sinne als methodologische Grundregeln zu verstehen sind, oder ob sie nicht eine gewisse Einstellung im Sinne von Hohlensteins 12-Daumen-Regeln, also doch durchaus hermeneutische Regeln, die mehr die Ethik der Hermeneutik betreffen, sozusagen, angeben oder nicht. Also diese Frage bleibt für mich zumindest offen. Schließlich möchte ich diese angekündigte Kritik an Wimmer, geäußert eben von Gregor Paul, kurz erwähnen, damit wir die Antwort von Wimmer besser verstehen. Er sagt Folgendes: Auf die Wichtigkeit derart breit angelegter Vergleiche macht insbesondere Wimmer aufmerksam. Dabei überschätzt er freilich, also dieses freilich gefällt mir sehr von ihm, er schreibt immer so freilich, also so freilich ist es natürlich nicht. Dabei überschätzt er freilich die normative Relevanz der von ihm im Gegensatz zum Dialog als Polylog bezeichneten und geforderten sozusagen multikulturellen Philosophie. Das ist so ein Seitenhieb ein bisschen. Multikulturell. Ich meine, welcher Deutsche liebt schon das Wort multikulturell? Nicht, nicht einmal der Daniel Cohn-Bendit hat dieses Wort gern gehört, obwohl er ja eine Zeit lang das Amt für multikulturelle Angelegenheiten geleitet hat in Deutschland. Also dieses multikulturell ist etwas, was dem deutschen Geiste nicht gut tut. Das muss man sagen. Es gibt kein einziges Wort, das bevor es sozusagen geboren wurde, gleich schon getötet wurde, wenn man es so in diesen etwas vielleicht martialischen Bildern ausmalt. Das heißt, es wurde eigentlich in keiner Weise, weder in Deutschland noch in Österreich, von der Schweiz rede ich schon gar nicht, irgendeine multikulturelle Politik oder sowas betrieben, aber schon heißt es, wir müssen uns von der falsch verstandenen Multikulturalität befreien. Das ist so wie falsch verstandene politische Korrektheit. Als wären wir unglaublich politisch korrekt redende Menschen in Österreich. Und diese politische Korrektheit würde uns täglich das Leben wahnsinnig schwer machen. Und jetzt müssen wir uns endlich von diesem jahrhundertealten Ballast befreien, sodass wir wieder so reden, wie wir immer sonst reden. Erst gibt es mal irgendwas oder so. Also, oder Herst Neger, wie geht's da? Oder irgend sowas in dem Sinne. Also, das sind so Dinge, die glaube ich, darum nehme ich das jetzt eher als pejorativ, wenn er jetzt diese Philosophie als eine multikulturelle Philosophie bezeichnet. Sozusagen multikulturelle Philosophie. Die Gültigkeit einer Auffassung, das ist nicht unwichtig, die Gültigkeit einer Auffassung ist ja nie von der Zahl ihrer Vertreter abhängig, sodass es, anders als wie man nahelegt, auch richtig sein kann, eine philosophische These für unbegründet zu halten, an deren Zustande kommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Vom Belang bleibt jedoch, dass eine Zustimmung über viele Kulturen hinweg ein entsprechendes empirisches Indiz abgeben mag. Sie verstehen die Stoßrichtung. Also die Minimalregel von Franz Wimmer lautet, traue nie sozusagen einer philosophischen These, an deren zustande kommen nur Menschen aus einer, oder halte keine philosophische These für gut begründet, an deren zustande kommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Das ist die Minimalregel. Und er sagt jetzt, es ist jetzt wurscht, wie viele Leute sich daran beteiligt haben, wichtig ist, ob es Gültigkeit hat oder nicht. Warum sagt er das? Weil er Gültigkeit, wenn man so will, von der Akzeptabilität unterscheidet. Also Gültigkeit ist nicht Akzeptabilität. Das ist das Widerspruchszeichen sozusagen. Also er betrachtet die Minimalregel von Wimmer als Geltungskriterium und den Polylog als eine Methode. Hier. Etwas ist gültig, wenn auch die Akzeptabilität dagegen spricht. Das heißt, es gibt ja diesen berühmten Satz in der Bibel, im Neuen Testament, er war in der Welt, aber die Welt wusste nichts von ihm. Das heißt, die Wahrheit war bereits da, aber wir haben die Wahrheit nicht erkannt. Dennoch bleibt es die Wahrheit. So in etwa. Das heißt, die Wahrheit eines wissenschaftlichen Satzes bleibt unabhängig von seiner Akzeptanz von wie vielen Menschen auch immer. Wichtig ist nur, dass diese Wahrheit einmal gesagt worden ist. Natürlich ist es für die Philosophinnen und Philosophen eine sehr gute Nachricht, weil man kann vor sich hin arbeiten, es ist wurscht, ob uns jemand hört oder nicht hört, Hauptsache wir sagen die Wahrheit. Zu Hause für uns zwischen den zwei Wänden oder schreiben es am besten nieder für die Generationen später. Nietzsche war ein solcher Philosoph, er hat relativ früh bemerkt, er ist Meschugge, das was er tut, wird kein Mensch verstehen. Und darum hat er gesagt, ich arbeite, ich schreibe für die kommenden Generationen eigentlich. Und so kann man natürlich auch philosophieren. Das tun auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde es auch durchaus legitim. Nur das ist nicht mein Philosophieverständnis. Also Philosophie ist erstens einmal, wie gesagt, etwas, was interveniert, was Dinge in einer Veränderbarkeit aufzeigt. Dinge verfremdet, wenn man so will, Dinge veränderlich macht. Und wenn die Philosophie das nicht kann, dann ist sie beispielsweise im Sinne von Adorno, Horkheimer etc. und auch in meinem Sinne nicht eine Philosophie. Und wenn sie immer noch eine Philosophie ist, und man sagt, Philosophie hat mit diesen Dingen nichts zu tun, dann neige ich eher dazu, mich selbst nicht als Philosophen zu bezeichnen. Ich meine, ich kenne halt ein bisschen diese Disziplin, weil ich sie studiert habe, ich erzähle darüber auch einiges, aber so wie Michel Foucault auch nie für einen richtigen Philosophen gehalten wurde von Philosophen und Philosophinnen und von den Historikern und Historikerinnen nie für einen Historiker, hat er in beiden Bereichen gearbeitet. Er hat sozusagen der Philosophie eine Historizität verliehen und der, wenn man so will, der Geschichtswissenschaft wiederum die Philosophizität weggenommen. Also diese teleologische, diesen Geschichtssinn im Hegelschen Sinne. Und so könnte man sagen, hat er etwas getan, was insgesamt etwas in Bewegung gebracht hat. Es gibt da diesen sehr netten Austausch an Liebenswürdigkeiten zwischen Gilles Deleuze und Michel Foucault. Michel Foucault schreibt, das kommende Jahrhundert wird ein Deleuze-Schiss sein. Und Deleuze sagt, das nächste Jahrhundert wird ein Foucault-Schiss sein. Also auf jeden Fall haben beide viel bewegt. Foucault war etwas verständlicher, dadurch hat er mehr bewegt. glaube ich, und es ist tatsächlich so, dass das ist jetzt einmal eine sehr uninteressante Prognose, aber ich glaube, und jetzt sieht man es schon, weil wie ich begonnen habe, mich mit Foucault zu beschäftigen, musste man den Namen 5-mal wiederholen, damit man verstanden wurde, von wem man redet. Und dann hat man immer noch gesagt, kenne ich nicht. Also diesen Anthropologen kenne ich nicht, hat mir jemand einmal gesagt. Und heute ist es so, dass es hunderte von Foucault-Riedern gibt. Und von, also jetzt werden seine Bücher halbiert und noch einmal veröffentlicht, damit man es eben, wie soll ich sagen, noch mehr verkaufen kann und so weiter. Also es wird sicherlich in, ja, also Mitte dieses Jahrhunderts werden wir wahrscheinlich auf Foucault so zurückschauen, wie wir auf Kant heute zurückschauen, teilweise vielleicht auch nicht, hoffentlich nicht, aber ich meine, auf jeden Fall wäre es, also ist er ein wichtiger Philosoph. Und weil er wahrscheinlich die Philosophie als solche in Frage gestellt hat auch. Und wenn man sich mit ihm befasst, wird man relativ bald merken, dass diese Gegenüberstellung für Foucault einfach nicht existent ist. Weil Gültigkeit immer mit der Akzeptabilität einhergeht. Dinge, die nicht akzeptiert sind, sind nicht wahr. Also es geht nicht darum, zu postulieren, was ist wahr und was ist nicht wahr, sondern es geht darum, zu postulieren oder also zu analysieren, was wird ab wann als wahr erkannt. Was sind die Akzeptabilitätsbedingungen von philosophischen Sätzen oder von wissenschaftlichen Sätzen? Nicht? Also das ist ein anderer Zugang. Hier haben wir es aber mit einem, man könnte sagen, Postulat zu tun. Paul behauptet, es gibt objektive Wahrheiten, die auch dann wahr sind, wenn sie sich nicht durchgesetzt haben. Jetzt denken wir mal kurz an die dritte Hypothese, die ich hier formuliert habe bezüglich der interkulturellen Philosophie, nämlich der Anspruch der Philosophie auf Universalität oder der Universalismus in dem Sinne ist noch nicht gegeben oder die Philosophie, die philosophischen Sätze sind noch nicht allgemeingültig. Ich weiß nicht, ob Gregor Paul diesen Satz so unterschreiben würde, weil für ihn ist die Universalität der philosophischen Sätze bereits da. Es geht ihm wahrscheinlich eher darum, diese Akzeptabilität zu ermöglichen. Meine Unterstellung, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber so lese ich ihn. Das ist jetzt nicht unwichtig für diese Auseinandersetzung mit Franz Wimmer oder Franz Wimmers Text, weil Franz Wimmer da eine etwas andere Position vertritt, wenn ich ihn richtig verstehe. Und ich habe ihm meine Position sowieso jetzt dargelegt. Ist es bis jetzt klar gewesen, was ich über Gregor Paul erzählt habe? Es ist auch nichts Kompliziertes dabei gewesen. Nicht? Also, er ist selber ein klarer Autor, schreibt sehr verständlich, wenn er auch da und dort ein bisschen den Faden verliert vielleicht und seine Beispiele drehen meiner Meinung nach sich eigentlich gegen das, was er behauptet manchmal um. Also ich weiß es nicht. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht habe ich ihn nicht sehr gut verstanden in allen Punkten. Aber jedenfalls macht er etwas, nämlich er versucht, dieses selbst auferstellte Gebot sei verständlich tatsächlich zu befolgen. Also das macht er. Und wenn das dann für Sie auch klar war oder ist, dann versuche ich jetzt ein bisschen über Franz Wimmers Position diesbezüglich zu reden und dann kommen wir vielleicht miteinander ein bisschen ins Gespräch. Was sagt Franz Wimmer? Seine Antwort ist recht einfach. Er sagt, diese beiden Disziplinen kann man miteinander, oder es gibt keinen Methodenstreit, sagt er zuerst einmal, und keinen Disziplinenstreit oder sowas zwischen der komparativen Philosophie und der interkulturellen Philosophie, weil komparative Philosophie mag eine Disziplin sein, aber die interkulturelle Philosophie ist keine Disziplin. Die interkulturelle Philosophie ist eine Orientierung, ist eine Ausrichtung, ist eine, wenn man so will, eine Haltung auch. Dann sagt er, der Unterschied zwischen diesen beiden Strömungen, wenn man will, ist auch kein methodologischer, denn die interkulturelle Philosophie hat keinen eigenen methodischen Vorschlag gemacht, außer vielleicht eben diesen Hermeneutikregeln, die ich erwähnt habe, und diesen Voraussetzungen und vielleicht der Notwendigkeit von Dialogen. Das erwähnen alle. Und hier, sagt er, ist auch das, was er gemeint hat mit dem Polylog, nicht ein Methodenvorschlag, sondern eben ein Vorschlag von Voraussetzungen eines Dialogs. Und dann sagt er, Polylog ist eben keine Methode, sondern ein Vorschlag bezüglich der Öffnung von philosophischen Diskursen. Dass die interkulturelle Philosophie keine eigenen Methoden hat, kann Franz Wimmer auch relativ gut begründen, meiner Meinung nach, weil er sagt, wenn wir interkulturell philosophieren wollen, also wenn interkulturelle Philosophie nicht einen bestimmten Gegenstand, einen besonderen, eine besondere, wie soll man sagen, disziplinspezifische Perspektive oder sowas hat, sondern eigentlich eine Orientierung ist, dann müsste auch die methodische Frage in dieser Orientierung beantwortet werden. Das heißt, methodische Fragen kann man nicht monokulturell lösen. Auch die müssen interkulturell gelöst werden. So wie jede Sachfrage. Also sein Vorschlag von der Minimalregel, halte keine These für gut begründet, an deren Zustande kommen nur Menschen einer Kultur beteiligt waren, gilt auch für die Methodenfrage. Also man könnte in einer Umwandlung sozusagen seiner Minimalregel behaupten, halte keine Methode für gut begründet oder gut formuliert, an der sozusagen zustande kommen oder Formulierung nur Menschen einer Kultur beteiligt waren. Das heißt, Methodenfrage ist auch interkulturell zu besprechen, also im Rahmen eines Polylogs, könnte man sagen. Zwei wichtige Unterschiede zwischen komparativer Philosophie und interkultureller Philosophie nennt Wimmer trotzdem. Erstens sagt er, die komparative Philosophie beschäftigt sich zunächst einmal, also oder hat einen kulturgeografischen Umfang, der sich auf ostasiatische und südasiatische oder südostasiatische Region beschränkt. Also in der Geschichte, in der Tradition der komparativen Philosophie war es sehr wichtig, zwischen Ost und West zu vermitteln. Zwischen, sagen wir, chinesisch-indisch-japanischer Philosophie und dem westlichen Denken. Andere Zusammenhänge, Regionen, wie zum Beispiel die lateinamerikanische, afrikanische, arabische oder islamische und so weiter, kommen immer mehr dazu. Aber in der Tradition der vergleichenden Philosophie, wie sie in den letzten 100, 150 Jahren betrieben wurde, sind das, sagen wir eher, stellen sie eher sozusagen eine Neuheit dar. Das unterscheidet aber die interkulturelle Philosophie von der komparativen Philosophie, sagt Franz Wimmer, weil interkulturelle Philosophie versucht, diese Grenzen zu sprengen, möglichst eine Art Weltphilosophie zu sein, möglichst viele Traditionen des Philosophierens einzubeziehen, ohne sich auf eine Region oder eine Kulturregion oder Kulturgeografie sozusagen zu konzentrieren. Zweitens, und das scheint mir wichtiger zu sein, sagt er, die komparative Philosophie befasst sich vorrangig mit Philosophiegeschichte, die interkulturelle Philosophie aber mit systematischer Philosophie. Also der komparativen Philosophie, der vergleichenden Philosophie geht es eigentlich um die Geschichte der Philosophie. Der interkulturellen Philosophie nicht nur. Ich möchte ihn zitieren. Ist komparative Philosophie grundsätzlich als historische Disziplin zu verstehen, denn wo immer etwas verglichen wird, sind beide Vergleichsgegenstände bereits vorhanden. So will interkulturelle Philosophie eben Philosophie in einem umfassenden Sinn sein, will also auch ontologische, epistemologische, logische oder ethisch bzw. ästhetisch normative neben philosophiehistorischen Projekten orientieren. Also, man könnte sagen, komparative Philosophie kommt zum Zug in der Philosophiegeschichtsschreibung oder in der neuen Philosophiegeschichtsschreibung oder in der Überprüfung der bisherigen Philosophiegeschichte. Hingegen will interkulturelle Philosophie darüber hinaus ein interkulturelles Philosophieren heute und hier im systematischen Sinne in allen Sachfragen forcieren. Und das ist ein Unterschied aus seiner Sicht. Weitere Unterschiede, die er aufzählt, wie Qualitätsprofile bei der Philosophierichtungen etc., sind für uns, glaube ich, weniger von Belang jetzt für unser Thema. Abschließend vielleicht Wimmers Zitat. Und dann möchte ich Sie einladen, dass wir so ungefähr 10, 15 Minuten miteinander reden. Somit lässt sich das Verhältnis interkultureller zu komparativer Philosophie so zusammenfassen. Während komparative Philosophie insgesamt ein philosophiehistorisches Projekt verfolgt, in dem kulturell bedingte, differente Denktraditionen nicht ignoriert, sondern verstehbar gemacht werden sollen, verlangt interkulturelle Philosophie, philosophisches Denken überhaupt zu orientieren, dass eben diese Traditionen in wechselseitige Argumentation treten. Also ich hoffe, die Unterschiede zwischen diesen beiden Perspektiven komparativer Philosophie und oder vergleichende Philosophie und interkulturelle Philosophie sind ein bisschen deutlicher geworden. Jetzt könnte man sagen, was hat man davon, wenn es deutlicher wird? Wenn nur das deutlich wird, wäre es nicht allzu viel wahrscheinlich. Ich meine, Franz Wimmer sagt, man muss die Dinge beim Namen nennen, gerade für die Philosophie ist es sehr wichtig, sich selbst immer richtig zu bezeichnen, weil Philosophie davon lebt, auch Begriffe zu klären. Es stimmt. Und es darf auch nicht so als Modeerscheinung, dass man jetzt, ja, jetzt sagt man statt interkulturell, transkulturell, also nennt man das Ganze transkulturelle Philosophie und so. So soll man auch nicht verfahren, da gebe ich ihm auch recht. Aus philosophischer Sicht würde ich aber sagen, hat diese Auseinandersetzung, jetzt aus meiner Perspektive, so etwas wie einen Mehrwert. Also weil das mehr Fragen aufwirft, als vielleicht hier von den beiden Autoren selbst behandelt werden. Und so meine ich, dass drei Fragen hier sehr wesentlich sind und über die interkulturelle Philosophiefrage eben vielleicht auch hinausschießen. Erstens, diese Frage nach der Gültigkeit und Akzeptabilität. Gibt es so etwas wie eine objektive Wahrheit in der Philosophie? Hat die Philosophie so etwas wie wahre Sätze? Gibt es Wahrheit in der Philosophie? Das ist eine Frage. Und damit ist natürlich auch die Frage gestellt, ist Philosophie eine Wissenschaft? Haben Sie sich diese Frage ja mal gestellt? Wahrscheinlich eh, oder? Und wie haben Sie beantwortet diese Frage? Für sich.
Eher mit Nein.
Warum?
Weil die Argumentation eigentlich eine viel zu variable ist. Also sie ist nicht, auch nicht verifizierbar im Sinne der Wissenschaft. Also ich meine, man kann in unzähligen Formen argumentieren und sie werden eine gewisse Akzeptanz finden oder auch in manchen Kulturen eine Gültigkeit haben und in der anderen nicht. Also man kann es nicht beeinträchtigen. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, so ist es.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum man nicht von einer interkulturellen Physik redet zum Beispiel und nicht zum Beispiel von einer chinesischen Physik redet, sondern eben Physik sagt und oder eben Mathematik sagt, aber nicht interkulturelle Mathematik, obwohl es ist nicht auszuschließen, dass auch dies möglich wäre. Nur heute reden wir in dem Zusammenhang weniger davon, weil wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Dinge überall gültig sind, dass sie überall deswegen gültig sind, weil sie Wissenschaften sind, weil sie sozusagen mit objektiven Wahrheiten hantieren, hingegen die Philosophie weniger. Kann das vielleicht so ein Grund sein?
Ich würde schon sagen, dass Philosophie immer an der Schneidestelle steht zwischen allem. Also das ist einfach zum Beispiel die Frage, es ist ja ein Standardvorurteil gegen Wissenschaften von Philosophen gesagt, dass sie Dinge weglassen. Und genau das ist ja genau die Stelle, an die die Philosophie sich dann heranstellt. Und ich würde sagen, dass die Philosophie eine Wissenschaft, ich würde sagen, dass sie an sich selbst einen Anspruch erhebt, dass sie nur einfach dieses Rad des Denkens niemals stehen bleibt, sodass also niemals etwas dabei herauskommt, was man wirklich als eine wissenschaftliche Erkenntnis ernst nehmen könnte. Aber das wissenschaftlich sich drehende Rad, würde ich behaupten, das dreht sich weiter. Und deswegen würde ich sagen, also der Anspruch an sich selbst, entschieden ja, Wissenschaft ja. Mhm. In der Praxis gebe ich durchaus zu, bröckelst da häufig, aber da das Rad weiterläuft, würde ich auch sagen, Wissenschaft auch in der Praxis ja, Wissenschaft ja. Mhm. Aber eben mit der Sonderstellung, dass sie einfach an einem Punkt steht, in dem sie auch gar nicht aufhören kann zu stehen, mhm. weil sie eben, sobald sie etwas erkannt hat, es wieder hinterfragen muss.
Das heißt aber, könnte man sagen, das Denken ist sozusagen eine Schweizer Uhr, die aber auch automatisch ist, und die Philosophie versteht sich als, man könnte sagen, so ein Aufziehwerk oder so, hat aber keine Funktion mehr, weil das Ganze eh Automatik ist und schon von selbst läuft oder so.
Ich glaube nicht, dass sie keine Funktion mehr hat. Mhm. Ich glaube schon, dass das...
Na, so habe ich das jetzt verstanden, wie Sie das gesagt haben. Also Sie haben gesagt, die Philosophie ist bemüht, dass dieses Rad des Denkens ja nicht aufhört, aber das wird es eh nicht, weil die Wissenschaften sorgen eh dafür.
Die Wissenschaften bringen halt wieder Input rein. Also bringen Treibstoff, der das Rad am Laufen hält, würde ich sagen.
Umgekehrt.
Oder umgekehrt, klar.
Ich glaube schon, dass es das Bewusstsein eigentlich einen sehr starken Einfluss hat.
Okay.
Es ist einfach immer ein, es ist wie eine Leiter, die überhaupt kein Ende hat.
Okay. Ich habe nur ein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, wenn die Philosophie zu Geschwafel ausfällt und zu Meinungsdarlegungen ausfällt und sowas. Und ich glaube auch, das tut sie faktisch gelegentlich, aber dem eigenen Anspruch nach der eigenen Definition nach darf sie das nicht. Und das meiner Ansicht nach, meiner Meinung nach, sollte sie es auch nicht.
Aber es ist, das heißt, es ist eigentlich
das ist, glaube ich, falsch. Ich sage, Philosophie ist keine Wissenschaft, weil einzelne Vertreter oftmals in Meinungen Darlegungsgeschwafel verfahren.
Okay, ich gehe jetzt mal von einer Trennung von Wissenschaft und Philosophie aus und ich finde ein Vorteil der Wissenschaften, so wie wir sie verstehen, also ein Vorteil, der ihr zugute kommt, ist nämlich der, dass in Wissenschaften die gegenläufigen Positionen, die ja sehr wohl in Teilbereichen existieren, also von der Physik zu sprechen, ist eigentlich, finde ich, genauso absurd wie von der Philosophie zu sprechen. Mhm. Viel schwieriger nach außen dringt. Also diese Diskurse scheinen für mich viel intransparenter zu sein. Und deswegen kann man dann eher von gewissen objektiven Wahrheiten sprechen, die ja innerhalb, wenn man sich dann die Diskurse anschaut, die in diesen Wissenschaften geführt werden, ja genauso diskutabel sind. Das ist der Vorteil von den Wissenschaften. Der Vorteil von der Philosophie ist, finde ich, ein ähnlicher, weil sie diesen Gestus einer Wissenschaft sehr oft, also in gewissen Haltungen, sehr oft nachahmt und ebenfalls diese objektiven Wahrheiten oder Universalien genauso konstatiert wie eben diese Wissenschaften. Wo da der Ausweg aus diesen, also liegt oder ob der irgendwo gefunden werden soll, weiß ich persönlich auch nicht. Aber das ist, finde ich, also ich kann auch jetzt nicht sagen, ist Philosophie Wissenschaft oder nicht, aber ich finde, das ist ein Punkt, der beide Dinge zumindest irgendwo ein.
All die drei Antworten wären sehr philosophisch für mich. Also Sie haben es nicht auf den Punkt gebracht, wenn ich das so sagen darf. Okay. Mhm. Das ist meine Frage sehr elegant umschifft, aber eine Antwort, also Sie haben schon mit einer Antwort begonnen, darum Sie vielleicht nicht ganz, aber sonst. Also ist Philosophie eine Wissenschaft oder nicht? Ja. Okay. Warum?
Das habe ich ja vorhin dargelegt.
Nein, das haben Sie nicht.
Brauche ich nicht zu wiederholen. Naja, weil Sie
haben nicht eine Wissenschaft beschrieben vor allem. Also Sie brauchen es nicht zu wiederholen, aber eine Wissenschaft haben Sie nicht beschrieben. Weil wodurch hat man, ich meine, gehen wir mal davon aus, dass wir hier von Kontingenten, wie soll man es nennen, von einem sehr kontingenten Stammbaum des Wissens sprechen, nicht? Also von einer Taxonomie reden, die in keiner Weise für alle Zeiten gegeben ist. Wir reden hier von einer Taxonomie, die mehr oder weniger um 1750 herum entstanden ist und sagen wir mal bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts so oder so Gültigkeit besessen hat, mit einer Akzentverschiebung in Richtung Sozialwissenschaften und heute durch den sogenannten Cultural Turn oder wie wurde vorher vielleicht Linguistic Turn oder so, auch wieder anders betrachtet wird. Aber wir haben es mit einer Taxonomie zu tun. Das heißt, wir teilen die verschiedenen Bezirke des Wissens, des Denkens, des Aussagens, wie auch immer, in irgendeiner Form ein. Nicht? Also wir machen sozusagen eine Sammlung von Kategorien und sagen, das entspricht dieser Kategorie und das nicht, etc. Wissenschaft ist auch eine solche und da gibt es durchaus gewisse Muster. Nach dieser Taxonomie, mit der wir arbeiten, gibt es schon bestimmte, wenn nicht Regeln oder sozusagen Kriterien für die Definition einer Wissenschaft oder sozusagen der Index einer Wissenschaft, sondern aber oder zumindest auf jeden Fall gibt es bestimmte Merkmale einer Wissenschaft. Und Sie haben kein einziges Merkmal erwähnt, das diesen Kriterien entsprochen
hätte. Dann würde ich vielleicht gerne in ein Bild verfallen. Dann würde ich vielleicht gerne in ein Bild verfallen und sagen, wenn es jetzt darum geht, Wissen zu erschaffen, dann vergleiche ich das jetzt mal mit dem Bau eines allem widerstehenden, endgültigen, absoluten Hauses. Und der Philosoph ist leider die Nervensäge, die ja die ganzen anderen Leute beim Bau verhindert oder Schwachstellen des Hauses aufdeckt und sagt, wenn wir da nicht drum rumschiffen und das Neues überlegen, wird das Haus genau an dieser Stelle einstürzen. Und damit nimmt die Wissenschaft, die Philosophie als Disziplin, als Teilgebiet der Wissenschaft, wenn ich das mal so sagen darf, eine Rolle im Bereich der Wissenschaft ein, der wichtig ist, die wichtig ist.
Gut, das ist ein schönes Bild, aber nicht unbedingt eine Begründung, dass, warum die Philosophie eine Wissenschaft
ist. Teilgebiet der Wissenschaft ist. Also innerhalb des Zusammenspiels der Wissenschaft
eine Rolle spielt.
Ein nicht wegzudenkender Aspekt.
Wollen wir andere Meinungen ein? Bitte.
Ich würde sagen, Philosophie ist auch eine Wissenschaft, weil auch in der Philosophie Klassifikationen, Kategorisierungen und so weiter stattfinden, weil Philosophie auch jetzt konventionell abgesichert ist. Es ist halt allgemein akzeptiert, auch als Wissenschaft. Es versucht auch allgemeine, also universelle Aussagen zu treffen.
Okay. Gut, das ist eine Aussage. Weitere?
Argumentative Struktur. So.
Okay.
Ja.
Okay. Wobei ich natürlich sagen muss, das zeigt uns, dass wir es bei der Philosophie mit einem Gebiet des Denkens zu tun haben, das wissenschaftlich ist. Oder wissenschaftlich arbeitet, denkt, oder also Leute dort sozusagen, oder wissenschaftliche Regulative aufweist. Was aber nicht unbedingt heißt, dass wir es deswegen mit einer Wissenschaft zu tun haben müssen. Weil wissenschaftlich denken versuchen sogar die Journalisten mittlerweile, Journalistinnen. Aber sie als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu bezeichnen, würde den Begriff halt ein bisschen nach Absurdum führen. Also nicht den Journalismus. Bitte.
Frage, was verstehen Sie unter Wissenschaftler, Wissenschaftler, und Verständnis?
Nein, jetzt habe ich Sie gefragt. Wenn Sie das so umdrehen, dann ist es ja ganz einfach, nicht? Jetzt habe ich Sie gefragt. Das ist. Bitte, ich stelle hier die Frage sozusagen.
Meiner Meinung nach ist das eine wichtige Frage, weil.
Finde auch, ja. Vielleicht steige ich gerade da ein und ich gebe dann selber eine Antwort. Das ist jetzt natürlich eine sehr viel diskutierte Sache. Und aus der Sicht der Philosophinnen und Philosophen vieler, würde ich sagen, ist Philosophie eine Wissenschaft. Wenn man fragt, warum, weil würde die Antwort wahrscheinlich lauten, wenn man dann irgendwann mal eine Antwort hört, also nach all dem Ding, dann ist es meistens halt so die Antwort eben wissenschaftliches Denken, argumentativ denken, eigenständig denken, eben gewissermaßen bestimmte Kategorien klären, bestimmte Dinge als Input sozusagen oder als Impuls auch ins Denken hineinzureklamieren, etc. Ich habe letzte Woche diesen französischen Philosophen erwähnt, Louis Althusser. Haben Sie noch, wahrscheinlich ist noch erinnerlich, oder vielleicht vor zwei Wochen. Und das mit seiner Frau habe ich nur erwähnt, weil er ist ja für viele nur so der gewesen, der seine Frau umgebracht hat. Er hat jetzt seine Frau nicht umgebracht in einer Debatte oder so, oder er hat das nicht geplant oder so. Also er war eine bipolare Persönlichkeit und hat irgendwann mal, also erzählt er, das schreibt er, darüber möchte ich nicht reden, das ist jetzt unwichtig. Jedenfalls ist Althusser, hat Althusser eben einen Marxist und hat einige Fragen gestellt, auch an den Marxismus selbst. Ist der Marxismus ein, so wie man immer gesagt hat, ein historischer Materialismus oder ein dialektischer Materialismus? So, das war die Frage. Und diese Unterscheidung hat Stalin auch gemacht. Und das wurde aber nicht so ganz genau begründet. Also viele haben gesagt, der dialektische Materialismus ist der Teil, der mit Hegel zu tun hat wahrscheinlich. Und der historische Materialismus ist das, was der Marx mehr oder weniger eingeführt hat. Weil Marx hat ja eigentlich, das war so die These von Engels, seines Haberer sozusagen, könnte man sagen. Er hat nämlich gemeint, Marx hat eine sehr wichtige Erfindung gemacht. Das ist diese Erfindung des, oder Entdeckung, diese Entdeckung des Mehrwerts etc. Althusser hat diese Frage versucht anders zu beantworten. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass er gemeint hat, die Philosophie hat keine Geschichte, sondern in der Philosophie gibt es eigentlich nur einen Klassenkampf. So hat er das. Also das ist der Klassenkampf in einer Theorie, auf einer Theorieebene, so hat er das natürlich als Marxist beantwortet. Eines ist aber da sehr interessant. Er sagt, die Philosophie ist keine Wissenschaft, weil sie nämlich keinen Gegenstand hat. Also bei jeder Wissenschaft kann man von einem Gegenstand sprechen. Nicht? Also die Physik befasst sich mit Objekten, mit Körpern. Man kann sagen, die Biologie befasst sich mit dem Leben. Man kann sagen, die Psychologie befasst sich mit der Psyche. Und all diese Dinge werden auch in dem definiert in der Regel, durch diese wenn man so will, Kontaktaufnahme mit dem Objekt, mit dem Gegenstand. Die Philosophie hat in diesem Sinne kein Objekt oder keinen Gegenstand, sondern nur Kategorien. Und Kategorien sind aber keine Objekte. Das ist seine These. Scheint eigentlich in einem Zusammenhang sehr plausibel und damit unterscheidet er auch den historischen Materialismus vom dialektischen Materialismus, was für unseren Zusammenhang, glaube ich, wahnsinnig uninteressant ist. Es sei denn, Sie sind ein kämpfender Marxist oder eine Marxistin, dann ist das sehr wichtig. Auf jeden Fall aber scheint mir diese Unterscheidung nicht unwichtig zu sein. Dass nämlich die Philosophie keinen Gegenstand hat. Die Philosophie befasst sich nicht mit Denken. Die Philosophie, wenn man so will, sagt uns, wie wir denken, wenn wir denken, im besten Fall, wobei das mittlerweile eher oder zunehmend von der Psychologie übernommen wurde, diese ganze Frage. Es gibt natürlich die Philosophie des Geistes oder Philosophy of Mind, wenn man so will, zunehmend ein Bereich, der so einen interdisziplinären Bereich darstellt, zwischen Philosophie und Psychologie, könnte man sagen, und sogar auch Biologie zunehmend, also auch Gehirnwissenschaft und so weiter, also die ganze Kognitionswissenschaft oder kognitive Wissenschaft. Ja, diese sozusagen Mengenlehre, könnte man sagen, gibt es zwischen, also diese Überschneidungen gibt es zwischen der Philosophie und anderen Gebieten auch. Aber die Philosophie als solche hat keinen Gegenstand. Das ist insofern nicht wichtig, nicht unwichtig, weil ich glaube, dass die Philosophie genau diese Lücke auffüllt mit etwas, was man als Philosophiegeschichte bezeichnet. Also man könnte behaupten, die akademische Philosophie ist eigentlich nichts anderes als die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte. Und das ist der springende Punkt bei dieser Unterscheidung zwischen den beiden, komparative Philosophie. Also ich glaube, das Philosophieverständnis von Gregor Paul ist ein zu tief akademisch, ja wahrscheinlich auch logisch geprägtes. Es geht ihm darum, da und dort ähnliche Philosophiekonzepte zu finden oder unterschiedliche sie miteinander zu vergleichen. Wibner hingegen will gewissermaßen Tabula Rasa machen, nicht jetzt alles Philosophische in Frage stellen, aber ihm geht es darum, nicht nur Philosophiegeschichte neu zu schreiben, sondern auch systematisch neu zu philosophieren. Also das darf man auch nicht vergessen, das Philosophieren als Verbum von Wittgenstein mehr oder weniger eingeführt wurde in die englische Sprache und im Deutschen wird es auch hauptsächlich in dem Zusammenhang von, verwendet. Philosophieren im Sinne von auch neue Fragen zu stellen, neue Wege zu eröffnen. In dem Sinne, glaube ich, philosophiert hier Wimmer. Und das ist ein Unterschied. Vielleicht finden wir nächste Woche Zeit, noch ein bisschen über das nachzudenken. Nächste Woche sehen wir uns. Wir müssen jetzt raus. Weil Sie kommen rein.